wie lebendig Jesus ist, das werden wir jetzt in der Lesung sehen, wenn uns Jesus dort begegnen wird. Die Lesung ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, Verse 25 bis 51. Da sprachen einige aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet frei und offen, und sie sagen ihm nichts. Sollten unsere Oberen wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist? Doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Da rief Jesus im Tempel und lehrte: Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern von dem, der wahrhaftig ist, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Die Pharisäer hörten, dass es im Volk solches Gemurmel über ihn gab. Da sandten die Hohenpriester und die Pharisäer Knechte aus, dass sie ihn ergriffen. Da sprach Jesus: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden könnten? Will er etwa zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, dass er sagte: Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Etliche nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen: Er ist der Christus. Wieder andere sprachen: Soll der Christus etwa aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift: Aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, kommt der Christus? So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Einige von ihnen wollten ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Da kamen die Knechte zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und sie fragten sie: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten: Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid ihr auch verführt worden? Glaubt denn einer von den Oberen oder von den Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist es. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du auch aus Galiläa? Forsch und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort, für deine Stimme. Wir danken dir, dass du uns zu Jesus hinweist durch dein Wort, damit wir unseren Durst gestillt bekommen. Bitte lass das nun geschehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, die meisten von euch wissen, dass wir als Familie öfter mal zurück nach Australien gehen müssen. Juni, Juli ist es wieder soweit. Ich weiß nicht, ob es euch bekannt war. Und auch wenn wir euch hier natürlich sehr vermissen werden, dann könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns gleichzeitig sehr darauf freuen, Familie, Gemeinde und alte Bekannte wiederzusehen. Der Wiedereintritt in eine andere Kultur ist jedes Mal mit einem kleinen Kulturschock verbunden. Das kennt ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Leben. Wenn man wieder zurückkommt, dann steigt man schon auch mal auf der falschen Seite ins Auto ein oder schaut beim Überqueren einer Straße in die falsche Richtung, was ungesund sein kann. Doch eine Sache ist überall gleich in der westlichen Welt oder fast überall gleich. Es ist die Möglichkeit, dass man fast zu jeder Zeit und fast nach Belieben jedes Verlangen stillen kann. Hunger oder Durst muss man in Deutschland in den meisten Fällen nicht haben. Aber auch andere Bedürfnisse, Kleidung, Unterhaltung, Transport, Freizeit, Urlaub, Freunde, Sport, alles wird problem- und mühelos, mit Ausnahme vom Sport natürlich, gestillt. Welche Bedeutung hat also die Einladung von Jesus Christus in Vers 37, wenn er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke? Haben diese Worte auch heute noch eine Bedeutung? Wenn Jesus von Durst spricht, dann meint er natürlich nicht, dass man bei ihm etwas besonders Wirkungsvolles gegen den Durst kaufen kann. Er ist kein Kioskinhaber, er unterhält keinen Getränkestand, sondern das wird in Vers 39 klar. Er spricht vom Heiligen Geist. Jesus verteilt den Heiligen Geist, das heißt, er spricht von einem inneren, von einem geistlichen Durst, den kein Kiosk, kein Getränk oder sonst irgendetwas stillen kann. Vielleicht habt ihr diesen Durst nach mehr im Leben schon einmal selbst verspürt. Mehr Erfüllung, mehr Freude, mehr Angenommensein, mehr Leidenschaft. Wenn du Christ bist, dann war es vielleicht sogar eben dieser unstillbare Durst, der dich zu Christus hingeführt hat. Mir zumindest ging es so. Als Teenager und in meinen frühen 20er Jahren, das hört sich jetzt nach einer sehr langen Zeit an, da war ich auf der Suche nach diesem Meer. Ich habe vieles ausprobiert, um meinen inneren Durst und diese innere Unruhe zu stillen. Vielleicht kennt ihr sie. Urlaub, Sport, Berge, Partys. Ich weiß nicht, was es für euch war. Aber all das kann den Durst, diesen inneren Durst nur für kurze Zeit stillen. Und danach ist man noch durstiger und noch leerer. Um diese Leere zu füllen, hörte ich so oft ich konnte Musik, weil sie mir versprach, diese innere Leere für einen Moment zu füllen. Ich war zwar in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber Jesus stand ich eher skeptisch gegenüber. Woher konnte ich denn überhaupt wissen, dass er existiert? Was sollte ich von diesen unglaublichen Behauptungen über ihn halten, dass er der Sohn Gottes ist und damit selbst Gott? Und wenn wir den Blick wieder zurück in den Predigttext werfen, dann sehen wir Jesus umgeben von Menschen mit derselben Art von Durst. Sie drängen sich förmlich um Jesus, weil sich etwas von ihm versprechen, viel sogar. Sie haben Durst auf mehr. Die Frage, die hier immer wieder auftaucht, ist Jesus der Christus? Ist er der von Gott Verheißene, der Errettung und eine neue gerechte Weltordnung bringt? Vieles scheint dafür zu sprechen und zum Beispiel lesen wir in Vers 31 hier, dort heißt es, viele aus dem Volk glaubten an ihn und sie sprachen, wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Aber jedes Mal, wenn die Möglichkeit hier in den Raum gestellt wird, dass Jesus tatsächlich derjenige sein könnte, der er selbst behauptet zu sein, dass Jesus tatsächlich derjenige sein könnte, als der er sich durch ausreichend Wundertaten ausweist, jedes Mal tauchen neue Einwände auf, warum es eben doch nicht sein kann. Und ihr habt das Meer aus Zweifel um ihn herum gesehen. Konkret wird diese Skepsis der anderen auf vier Weisen ausgedrückt. Die schauen wir uns jetzt nacheinander an. Die erste finden wir in Vers 27 bis 30. Hier geht es um falsche Erwartungen. In Vers 27 lesen wir, Moment, eine Seite falsch, Vers 27, wir wissen aber, woher dieser ist, wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Also man könnte meinen, dass sie einen Zauberkünstler erwarten, der plötzlich mit einem Knall und viel Rauch unter ihnen steht. Und ganz Unrecht haben sie damit auch nicht. Denn wenn wir in den Evangelien nachlesen, Matthäus 24, 27 zum Beispiel, das kann man sich mal notieren, dort heißt es, dass der Messias, dass der Christus tatsächlich wie ein Blitz im Osten aufleuchten und bis in den Westen hindurchleuchten wird. Also wie ein Blitz wird der Christus erscheinen. Aber nicht das erste Mal, sondern wenn er wiederkommt. In Johannes 7, 28 stellt Jesus dann klar, dass die Menschen diese Erwartung, dass sie nicht wissen können, woher der Christus stammt, dass sie seine Herkunft völlig falsch verstehen. Und ironisch fragt er danach, ob sie denn wirklich wissen, woher er kommt. Vers 28 heißt es, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und was er damit aussagen will, ist, wisst ihr wirklich, woher ich bin? Jesus bestätigt die Erwartung, dass niemand den Ort kennen kann, woher der Christus herkommt. Und warum? Weil er von Gott herkommt. Und da war noch keiner von seinen Zuhörern. Er ist als Mensch aufgewachsen, aber keiner weiß, wie es bei Gott aussieht. Also das war der erste Grund für Skepsis. Sie haben falsche Erwartungen. Sie denken, wenn dieser Jesus kommt, dann muss er so und so auftauchen, wenn dieser Christus kommt, Entschuldigung. Aber Jesus ist nicht so aufgetaucht. Jesus korrigiert ihre Ansicht, aber scheinbar hilft es nichts. Zweiter Grund, also tatsächlich wollen sie ihn am Ende sogar ergreifen und ins Gefängnis werfen. Zweiter Grund nun, Verse 33 bis 36, da geht es um eine Skepsis, die aus einer materialistischen Weltsicht kommt. Lesen wir den Abschnitt, Vers 33, da sprach Jesus, ich bin noch eine kleine Weile Zeit bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Also eigentlich ist klar, dass Jesus davon spricht, dass er zu Gott zurückkehrt. Und er sagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Und da sprachen die Juden untereinander, wo will dieser hingehen, dass wir nicht finden könnten? Will er etwa zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, dass er sagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Also wieder fehlt ihnen einerseits der Glaube an seine Worte, dass woher er kommt, und gleichzeitig fehlt ihnen damit auch diese Vertikale, wenn man so will, die geistliche Dimension, ohne die sie Jesus nicht verstehen können. Alles, woran sie denken können, ist, dass er irgendwo in ein anderes Land geht, dass er zu Gott zurückgehen könnte, wie es eigentlich offensichtlich ist, können sie nicht glauben. Also wiederum ein Grund für Skepsis, materialistische Weltanschauung. Man glaubt nicht an die geistliche Dimension, die Jesus hier voraussetzt. Und ich denke, heute geht es vielen auch so. Dritter Grund für Skepsis, Verse 40 bis 43. Falsche oder unvollständige Informationen. Also etliche nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, er ist der Christus. Wiedere andere sprachen, soll der Christus etwa aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, kommt der Christus? Und so entsteht Zwietracht. Also wieder geht es um seine Herkunft und die Leute können sich einfach keinen Reim daraus machen, dass Jesus aus Galiläa kommt. Als Christus müsste er doch laut Heiliger Schrift aus Bethlehem kommen. Dass das kein wirkliches Problem ist, sehen wir in den anderen Berichten über die Geburt und Herkunft von Jesus. Aber hier bringt es wieder Menschen dazu, Jesus mit Zweifeln zu begegnen, mit Skepsis. Und schließlich der letzte Grund, bevor wir uns die vier dann alle gemeinsam anschauen. Beim vierten Grund, da geht es um etwas moralisch weniger Neutrales. Vielleicht es geht um eine falsche Selbstsicherheit, die in Arroganz mündet. Vers 48 lesen wir von da bis zum Ende. Glaubt denn einer von den Oberen oder von den Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist es. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch aus Galiläa? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Also wir sehen hier, sie sind arrogant, weil sie denken, die Schrift verstanden zu haben und sagen, schau dir das an, so ist es. Warum sind diese vier Gründe, diese Skepsis, um die Verse 37 und 38 herum formuliert, wenn man so will? Was haben diese zwei miteinander zu tun? Nun, wir sollten uns das genauer anschauen, denn gerade dieser vierte Grund zeigt uns, warum Jesus in diese Worte sagt in Vers 37 und 38. Und außerdem steckt darin noch einiges an Ironie. Schauen wir uns die Ironie an. Die Ironie kommt hier ganz deutlich in der Weise zum Tragen, wie die Schriftexperten in Vers 52 auf den Einwand des Nikodemus reagieren. Vielleicht erinnert ihr euch an Nikodemus, wenn ihr Johannes schon mal gelesen habt, Kapitel 3, dort kommt er in der Dunkelheit zu Jesus und stellt ihm seine Fragen. Und dasselbe empfiehlt er nun auch seinen Kollegen vom Hohen Rat. Und die reagieren eben entsprechend harsch auf ihn. Die Ironie wird offensichtlich, wenn wir uns anschauen, woher sie gerade kommen. Sie feiern gerade das Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest beantwortet diese Frage. Also diesen Einwand. Forschen Sie aus Galiläa, steht kein Prophet auf. Schauen wir uns das an. Das Laubhüttenfest ist eines der großen jüdischen Pilgerfeste in Jerusalem. Das heißt, alle jüdischen Männer und viel mehr müssen nach dem Gesetz des Moses für dieses Fest nach Jerusalem pilgern, um dort an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Eine Riesenmenge an Menschen ist dort in Jerusalem zusammengekommen. Es wird zum Ende der Erntezeit gefeiert und ist Ausdruck der Dankbarkeit für die eingefahrene Ernte. Also insbesondere bringen die Menschen ihre Dankbarkeit für den Regen zum Ausdruck, mit dem Gott das Land versorgt hat und die Saat wachsen und reifen ließ. Der eigentliche Ursprung des Laubhüttenfests liegt aber sehr viel weiter zurück, nämlich in der Zeit des Auszugs aus Ägypten. Mit dem Laubhüttenfest gedenken die Israeliten nicht nur an die Ernte, sondern auch daran, dass Gott sie in der Wüste mit Wasser versorgt hat. Und vielleicht erinnern wir uns noch an unsere Predigtreihe aus dem zweiten Buch Mose. Dort hat Gott Mose einen Felsen gezeigt, als das Volk durstig war und murrte. Und als Mose den Felsen mit seinem Stab schlägt, was passiert da? Da fließt auf einmal frisches, lebendiges Quellwasser raus. Und genau diesen Gedanken hat Jesus hier, als Jesus die Menschen aufruft, von ihm zu trinken. Er selbst versteht sich im übertragenen Sinne als diese Felsenquelle. Insgesamt geht es beim Laubhüttenfest also um Wasser als Geschenk Gottes in der Wüste und bei der Ernte. Und aus diesem Grund wird auf jedem Fest, an jedem Tag dieses Festes, eine sogenannte Wasserschöpfzeremonie durchgeführt. Wir kommen gleich zum Punkt. Ihr merkt schon, für die Ironie des Johannes braucht man etwas Geduld. Wasserschöpfzeremonie bedeutet, dass der Hohepriester jeden Tag bei Sonnenaufgang mit einem goldenen Krug Wasser am Teich Siloa schöpft. Mit diesem Wasser zieht dann eine feierliche Prozession zum Tempel hinauf, wo das Wasser in Schalen am Altar Gottes gegossen wird. Und während der gesamten Prozession werden viele Bibelstellen zitiert. Wir hatten vorhin Psalm 119, Sie zitieren nicht ganz Psalm 119, sondern die Wallfahrts, Psalm 112 bis 118. Allerdings lautet eine der zentralsten und wichtigsten Bibelstellen, da geht es wieder um Wasser: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und das ist die dritte Bedeutung des Laubhüttenfests. Die erste Bedeutung ist Gottes Fürsorge in der Wüste. Die zweite ist Gottes Fürsorge bei der Ernte. Die dritte ist eine zukünftige Fürsorge, wenn man so will, eine Zusage Gottes, dass der Christus eine Zeit herbeibringen wird, in der Gottes Volk mit Freuden Wasser aus dem Heilsbrunnen schöpfen wird. Also diese drei Dinge, ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Die Ironie am Ende von Johannes 7 besteht darin, dass die Schriftexperten, als sie Nikodemus auffordern, nachzuforschen, gerade von diesem Fest zurückkommen, auf dem sie Jesaja 12,2 öffentlich zitiert haben. Und wenn sie selbst nur ein kleines bisschen nachgeforscht hätten, nämlich im Kontext dieses Verses, dann hätten sie bemerken müssen, dass diese hoffnungsvolle Verheißung, diese Heilsbrunnen, auf der Ankunft eines Christus fußt, der eben aus Galiläa kommt. So wie es bei Jesus der Fall ist. Sie sind so arrogant, dass sie sich sagen, wir wissen alles über das Gesetz. Das Volk weiß nichts, das an Jesus glaubt. Wir wissen alles. Und wenn du nachforschst, dann wirst du sehen, Jesus, der Christus kann nicht aus Galiläa kommen. Und doch, wenn wir uns Jesaja 8, Vers 23 anlesen, wenn wir das lesen, dort heißt es, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulun und das Land Naphtali, so hat er nach zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Also es wird Licht in der Finsternis verheißen und Ehre für das Land Galiläa. Und wie bringt Gott dieses Galiläa zu Ehren? Wenn wir weiterlesen, Vers 5 in Jesaja 8, dort heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Vielleicht kommt euch diese Stelle bekannt vor aus der Advents- und Weihnachtszeit. Die Ironie besteht also darin, dass die jüdische Elite, die angeblich die Schrift so gut kennt und die gerade durch das Laubhüttenfest mit der Nase darauf gestoßen wird, dass der Christus aus Galiläa kommen muss. Jesaja 12 ist nicht weit weg von Jesaja 8 und Jesaja 8 führt hin zu Jesaja 12 und trotzdem lehnen sie Jesus gerade deshalb ab, weil er aus Galiläa kommt. Ist doch ironisch. Wir sehen hier also vier Formen von Skepsis oder wie sich Skepsis ausdrückt. Und jede einzelne ist auf eine andere Weise ungesund. Entweder sind es falsche Erwartungen an Jesus oder es ist eine rein materialistische Weltsicht oder es ist eine falsche, unvollständige Information über Jesus oder es ist eben diese überzogene Selbstsicherheit der Eliten. Jedes einzelne dieser skeptischen Ansichtsweisen, Betrachtungsweisen können dazu führen, dass Menschen Jesus ablehnen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass jede Skepsis, jeder Zweifel an Jesus ungesund sein müssen. Der christliche Glaube hat sich ja über Jahrtausende bewährt, weil er gerade solche skeptischen Nachfragen gewachsen war. Doch es gibt ein Problem mit diesen vier skeptischen, mit diesen vier Ausdrucksformen, wie wir gesehen haben. Und das Hauptproblem ist das, die Menschen reden über Jesus und nicht mit ihm. Die Menschen reden über Jesus, sie diskutieren, sie bilden sich eine Meinung, ein Urteil über Jesus, sie tun so, als wäre Jesus ein Objekt. Aber keiner geht zu ihm hin und lernt von ihm. Und wenn sie das tun, glauben sie seine Antworten nicht. Also jede Art und Weise dieser skeptischen Herangehensweise ist ungesund, weil sie nicht zu Jesus gehen. Und eben gerade deshalb hinterfragt Nikodemus ihre Herangehensweise. Was wir daran sehen, ist, dass man sich mit den Meinungen anderer über Jesus nicht zufrieden geben kann. Wenn man Jesus kennenlernen will, dann muss man von ihm selber lernen, wer er ist. Oder anders ausgedrückt, wenn man sich mit Jesus auseinandersetzen will, muss man sich mit ihm zusammensetzen. So wie Nikodemus es getan hat. Sonst werden wir nicht das richtige Bild von Jesus bekommen. Jesus sagt, wen da dürstet, Vers 37, der komme zu mir und trinke. Das Laubhüttenfest mit seiner wunderbar vielfältigen Bedeutung in der Bibel, sagt Jesus, das erfüllt sich in mir. Jesus ist das Wasser, das den Durst der Welt stillt. Wer Durst hat, der darf zu ihm kommen. Wenn du Durst hast nach echtem, nach wahrem Leben, dann komm zu mir. Lass dich nicht von den anderen Meinungen ablenken, sondern geh direkt zu Jesus. Er ist die Quelle des Lebens. Bei ihm darfst du schöpfen und trinken und du wirst nie mehr durstig sein. Bei ihm findest du die Antworten. Und wenn du zu ihm kommst, wirst du nicht enttäuscht werden. Als ich selbst 1999 diesen Schritt gewagt habe, da durfte ich erleben, wie Jesus dieses Versprechen in meinem Leben erfüllt hat. Die Musik, von der ich mehr oder weniger abhängig war, die war auf einmal nicht mehr so wichtig. CDs, die ich nicht haben sollte, aus welchen Gründen auch immer, warf ich weg, ohne zweimal drüber nachzudenken. Sport, Berge und Urlaub wurden auf einmal weniger wichtig. Und überhaupt merkte ich, dass es in Jesus eine andere Quelle gibt für meinen Durst, den ich so viele Jahre verspürt hatte. Eine Quelle, die nie versiegt und die meinen Durst nach mehr Leben und mehr Erfüllung im Leben viel nachhaltiger stillt als irgendetwas anderes. Karriere, Promotion und das alles waren auf einmal nicht mehr wirklich wichtig. Das einzig Wichtige war, zu Jesus zu kommen. Und vielleicht ruft Gott auch dich auf, dir zu überlegen, mit welchen Dingen du versuchst, deinen Durst zu stillen. Vielleicht suchst du Liebe und Geborgenheit an der falschen Stelle. Vielleicht versuchst du, dich mit den falschen Dingen zu trösten, dir Sicherheit zu verschaffen. Pornografie. Oder was auch immer es sein mag. Einkaufen, Shopping, Shopping Therapy nennt man das, Retail Therapy nennt man das auf Englisch. Vielleicht hast du auch Durst auf Erfolg oder einfach Durst auf ein faires Leben endlich mal. Aber du hast es wahrscheinlich lange genug versucht, um zu wissen, egal wo du zum Trinken hingehst, du wirst nicht satt werden. Dein Durst wird nicht gestillt werden. Auf Dauer kann nur Jesus allein deinen Durst stillen. Und das gilt nicht nur für das erste Mal, wenn du zu Jesus hinkommst, sondern das gilt auch, wenn du viele Jahre Christ warst. Auch dann gilt es, immer wieder von Neuem zu Jesus zu kommen und deinen Durst stillen zu lassen. Und wenn wir das regelmäßig tun und wenn wir uns diese Zeit nehmen, diese Nähe zu Jesus zu suchen, dann werden alle anderen Quellen, die uns Freude und Erfüllung schenken können, die, wo wir vielleicht unseren Durst stillen wollen, die werden dann auch schon ihren rechten Platz im Leben finden. Was gibt dir das Gefühl, dass dein Durst gestillt wird, wenn du genau weißt, dass es nur für eine kurze Zeit ist? Wenn ich mir allerdings das, was Jesus in den Versen 37 und 38 hier ausruft, wenn ich mir das genauer anschaue, dann wird mir auch klar, dass dieses zu Jesus kommen der erste Schritt ist. Die Betonung liegt hier auf etwas anderem, nämlich auf Vers 38. Denn da sagt Jesus, wenn er deinen Durst stillt, dann wirst du selber zum Durststiller. Wenn Jesus deinen Durst stillt, dann wirst du zum Durststiller für andere. Vers 38, dort heißt es, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn er sagt, wie die Schrift sagt, dann meint er Jesaja 12,2. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. die Heilsbrunnen, das sind die, die zu Jesus gekommen sind. Und so werden wir, die wir an Jesus glauben, für andere zum Heilsbrunnen. Andere können aus uns schöpfen. Und das heißt, diese Erfüllung, die Gott mir geschenkt hat, von der ich gerade erzählt habe, und die er euch auch schenkt, wenn ihr an ihn glaubt, dieses Durststillen, die ist auf einmal gar nicht mehr so sehr für uns selbst zum Behalten da, sondern sie ist für andere da. Das Wasser fließt zu anderen. Versucht einmal, euch in einen Brunnen hineinzuversetzen. Ich weiß nicht, wie leicht euch das fällt. Trotzdem möchte ich, dass ihr euch fragt, was würde euch als Brunnen glücklich machen? Ist eigentlich ganz klar, oder? Erstens, wenn das Wasser kommt. Wenn der Brunnen versiegt, kein glücklicher Brunnen. Das hatten wir gerade. Zu Jesus hinkommen. Dort stillen wir unseren Durst. Zweitens, wenn jemand zum Schöpfen kommt. Kein Mensch, oder kein Brunnen, Entschuldigung. Ein Brunnen ist einfach nicht glücklich, wenn er einfach nur dasteht und niemand braucht ihn. Ein Brunnen hat eine Bestimmung. Und diese Bestimmung allein wird ihn glücklich machen, ihm Erfüllung schenken. Und genauso ist es auch mit uns. Wenn wir bei Jesus unseren Durst gestillt haben, dann wird uns glücklich machen, wenn wir das Wasser, wenn wir für andere zum Heilsbrunnen werden, wenn wir das Wasser weitergeben. Das heißt natürlich nicht, dass wir selbst zu Quellen des Heiligen Geistes werden. Das ist allein Gott, der Vater und der Sohn. Wir sind keine Quellen, sondern Brunnen. Das Wasser ist und zu uns hingeflossen. Und andere können daraus schöpfen. Brunnen sein bedeutet also nicht, dass der Geist von uns ausgeht, sondern dass er durch uns hinausströmt in die Welt. Der Geist wird in der Art und Weise fließen, wie wir miteinander und mit anderen umgehen. Der Geist verändert die Art, wie wir handeln und warum wir handeln. Wer bei Jesus satt geworden ist, wessen Durst bei ihm gestillt wurde, der handelt nicht mehr für sich, sondern für andere. So wie ein Brunnen nicht für sich da ist, sondern für andere. Der Geist verändert die Art, wie wir reden. Wir beginnen, geistliche Worte zu reden. Worte, die den Durst der Welt stillen können. Weil wir von Hoffnung reden. Von dem ewigen Leben, das Jesus allein schenkt. Weil wir vom Evangelium reden, durch das Gott uns mit sich selbst versöhnt hat. Dass wir seine geliebten Kinder werden durch den Glauben an Jesus. Damit Gottes Segen wieder fließen kann. Worte und Handeln von Gottes Volk werden zum geistlichen Segen füreinander und für andere. Darauf blickt das Laubhüttenfest voraus. Jesus sagt, in mir ist es erfüllt. Es kann sein, dass du jemand bist, der noch nicht zu Jesus gekommen ist. Vielleicht hast du selbst Fragen und Zweifel. Es ist gut, wenn man die hat und wenn man sie auch stellt. Vielleicht hast du aber auch wenig hilfreiche Meinungen von anderen über Jesus gehört. In dem Fall möchte ich dich ermuntern, dass du dich mit Jesus selbst auseinandersetzt, indem du dich mit ihm zusammensetzt. Besser als über Jesus zu reden ist, mit ihm zu reden. Und du wirst überrascht sein. Er wartet nur darauf, mit dir persönlich zu reden. Es kann aber auch sein, dass du jemand bist, der schon zu Jesus gekommen ist. In dem Fall preise ich Gott für dich, dass er dich zu sich gezogen hat, um deinen Durst zu stillen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dein Glück und deine Erfüllung mehr und mehr in der Nähe zu Jesus suchst. Zu Jesus kommen ist ja nicht nur ein einziger Schritt, sondern die Reise unseres Lebens. Eine lohnenswerte Reise, denn Jesus stillt unseren Durst nicht erst, wenn wir dort ankommen, sondern er gibt uns seinen Geist auf dem Weg. Gleichzeitig möchte ich dich aber auch ermutigen, dass du dein Glück und deine Erfüllung darin suchst, Heilsbrunnen für andere zu sein. Lass deine Worte und dein Handeln vom Heiligen Geist bestimmt sein. Lass sie für andere da sein. Denn das ist unsere Bestimmung. Und wahre Erfüllung werden wir nur dann finden, indem tatsächlich Ströme lebendigen Wassers von uns in die Welt hineinfließen. Das hat Jesus uns verheißen. Das macht er. Vielleicht müssen wir noch lernen, was es bedeutet. Mehr und mehr. Aber er hat es verheißen. Und das wollen wir doch dann auch sein. Also lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du einen Durststiller geschenkt hast. Danke, dass du Jesus gesandt hast, damit niemand von uns mehr die innere Leere und den inneren Durst verspüren muss, weil wir alle zu ihm kommen können und dort trinken dürfen von der Quelle des Lebens. Vater, wir danken dir auch, dass du uns diese Rolle übertragen hast, dass wir Heilsbrunnen sein dürfen. Danke, dass wir dieses große Geschenk des Heiligen Geistes an andere weitergeben dürfen. Danke, dass wir Worte reden dürfen, die geistliche Worte sind, die Leben schenken, wenn sie geglaubt werden. Danke, dass wir auf eine Art und Weise handeln dürfen, die deine Liebe an andere weitergibt. Bitte zeig du uns mehr und mehr, was es bedeutet, Heilsbrunnen zu sein. Lass uns nicht vergessen, wozu du uns berufen hast. Und stärke du uns, dass wir diese Woche für andere leben und dass Ströme lebendigen Wassers von uns hinausfließen in diese Stadt oder wo immer du uns hinstellst. In Jesu Namen. Amen.